Der lebendige Gott ist uns ein starker Begriff. Ja, wir kennen ihn als den Lebendigen, der auch uns lebendig gemacht hat bei unserer Errettung. Ja, ist der lebendige Gott. Aber er ist noch mehr. Und wir kennen ihn auch, die meisten Menschen kennen diesen Begriff, der liebende Gott, der liebe Gott. Ja, wir kennen seine Liebe, ja, die uns aus der Gottesferne, aus unserem Zustand herausgeholt hat, ja, seine Barmherzigkeit. Es ist der liebende, der barmherzige Gott. Es ist der lebendige Gott. Und all diese Eigenschaften sind sehr, sehr wichtig. Und in der Vergangenheit, ich muss zugestehen, habe ich den lebendigen Gott am meisten genossen. Der, der mir Leben gibt. Der Geist, der lebendig macht. Und das dürfen wir nicht, auch wenn es heute um Heiligung geht, dürfen wir das nie aus dem Blick verlieren. Denn Heiligung und Leben hat sehr viel miteinander zu tun. Heiligung und auch die Liebe hat sehr viel miteinander zu tun. Aber jetzt legen wir mal den Schwerpunkt auf die Heiligung, auf diesen wunderbaren heiligen Gott, den wir in der Bibel kennenlernen. Und ich habe auf dieser Gliederung, mir ist leider etwas passiert, Entschuldigung. Ich habe meine Gliederung, die ich nochmal etwas ausgeführt habe und noch mal ein bisschen detaillierter gefasst habe, die habe ich leider jetzt zu Hause auf dem Schreibtisch vergessen. Jetzt müssen wir mit dieser Gliederung Vorlieb nehmen, die ihr auch hier habt. Habt ihr es alle? Das ist, wir haben es hier als kleines Heftchen gedruckt, so ein Faltheft. Man kann es auch als DIN A4 Blatt ausdrucken. Ist gut, wenn ihr das da habt, dann könnt ihr jetzt auch alles mitverfolgen. Ja, und manches wird nicht angesprochen in so einer, in so einem Vortrag. Manches könnt ihr eben aber noch nacharbeiten. Und dazu ist das, diese Gliederung da. Ja, ist nicht dazu da, dass ich jetzt hier Punkt für Punkt alles durchgehe, sondern ist dazu da, dass ihr Anhaltspunkte habt, wenn ihr später nochmal in dieses Wort hineingehen wollt, dass ihr selber im Wort auch nochmal das ja aneignet. Gott ist heilig. Und wenn Menschen mit Gott in Berührung kommen, dann passiert etwas, nämlich sie berühren diesen heiligen Gott. Und das verändert etwas in ihnen. Weil bisher hatten sie nur normale Menschen getroffen, sie haben normale Situationen erlebt. Und dann kommt eine Lage, wo so ein Mensch tatsächlich mit Gott konfrontiert wird. Und ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt. Das eine Beispiel von Jakob ist mir ganz stark auch in Erinnerung von meiner Bibellektüre. Und zwar ist es die Geschichte von Jakobs Traum. Jakob, ich denke, die meisten wissen, wer das ist. Er war der Sohn von Isaak. Isaak war sehr alt geworden und seine beiden Söhne, Esau und der Jakob, ja, sie sind in dem Alter, wo sie dann auch den Segen bekommen vom Vater, so war das üblich, bevor der Vater dann stirbt. Und der Älteste hat immer das Erstgeburtsrecht bekommen. Und das heißt, er ist der Stammhalter, der die erste Stelle hat, der das doppelte Erbrecht hat, ja, das Erstgeburtsrecht. Und schon im Mutterleib wollte der Jakob dem Esau dieses Erstgeburtsrecht streitig machen. Und deshalb wird der Jakob auch Fersenhalter genannt. Bei der Geburt hat man festgestellt, dass der Jakob die ganze Zeit versucht hat, schneller rauszukommen und hat sich an den Beinen von dem Esau festgehalten. Aber er hat es nicht geschafft, er ist doch der Zweite geworden. Aber er wollte immer der Erste sein. Und seine Mutter hat ihn darin unterstützt und dann haben sie den Vater und auch den Bruder hintergangen. Und er hat dort von seinem Vater, dem blinden Vater, der ihn nicht mehr erkennen konnte, hat er den Erstgeburtssegen bekommen anstelle seines Bruders. Das ist Betrug, glatter Betrug, das ist Korruption, das ist alles zusammen. Ein Komplott mit seiner Mutter zusammen. Was für eine Familie. Und du denkst, ja, das ist sind unsere Vorväter gewesen, die Väter des Glaubens, Abraham, Isaak, Jakob. Ja. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und jetzt kommt dieser Jakob. Was hat er jetzt? Jetzt hat er ein Problem. Er hat so etwas angestellt, dass er also sich bei Esau in der Familie dort nicht mehr blicken lassen konnte und musste fliehen. Er ist unterwegs auf der Flucht und dann schläft er auf einem Stein nachts, legt er sich einen Stein unter den Kopf und er sieht einen Traum. Das ist 1. Mose 28. Dort, er träumte, siehe, eine Leiter, Vers 12, war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden. Und in dir und deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob, ja, aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Er hat gemerkt, er hat hier etwas ganz, ganz Großes berührt, erfahren, erlebt. Dieser Traum, das war nicht nur ein Traum, sondern das war die Erscheinung Gottes in der Nacht. Ja, Gott hat ihm eine Verheißung, die Verheißung an Abraham hat er mit Jakob erneuert und bestätigt, ja, dass ihm dieses Land gehören soll und dass in ihm alle Nationen gesegnet werden. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und er fürchtete sich. Er fürchtete sich. Gott hat nicht irgendwas Furchtbares zu ihm gesagt. Er hat ihn nicht bedroht, sondern er hat sogar positive Zusagen gemacht, Verheißungen. Ich werde mit dir sein. Ich bin mit dir, wohin du gehst. Und aber der Jakob fürchtete sich. Warum fürchtet sich Jakob vor so einem Gott? Weil er gemerkt hat, das ist dieser Gott, der ist gewaltig. Der ist anders, ja. Und dann heißt es hier in dieser Übersetzung, wie furchtbar. Er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und dann steht er morgens früh auf und er richtet dieses Kissen, diesen Stein, auf dem er gelegen hat, auf zu einer Steinsäule, ja. Das ist symbolisch für das Aufrichten des Hauses Gottes. Und er nennt diese Stätte ab dort heißt diese Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Jakob sagt, furchtbar ist diese Stätte und in einer anderen Übersetzung heißt es auch, wie heilig ist diese Stätte. Ja. Oder dies ist ein schrecklicher Ort, ist furchtbar hier. Hier ist das Haus Gottes. Ja. Haben wir uns das schon mal bewusst gemacht? Es ist furchtbar, weil es hier das Haus Gottes ist. Ist es uns bewusst? Ja, wir sollten auch ein bisschen eine Furcht haben, wie der Jakob. Und wissen, mit wem und mit was wir es zu tun haben, wenn wir von Gemeinde sprechen. Ja, furchtbarer Ort. Halleluja. Warum? Weil hier der heilige Gott ist. Nicht nur der lebendige Gott, auch der heilige Gott. Und den müssen wir in diesen Tagen besser kennenlernen. Das ist mein Anliegen und unser Anliegen. Dann haben wir die Berufung des Mose. Ja, 2. Mose 3, Vers 5 ist ähnlich. Nur, es war keine Leiter, sondern dort war es ein Dornbusch. Ja, 2. Mose 3. Ja, das war Vers 5. So, dort brennt ein Busch. Mose ist dort in Midian, im Land Midian, in der Nähe vom Horeb. Und dann sieht er einen Dornbusch, der brannte im Feuer und wurde doch nicht verzehrt. Erstaunlich. Normal brennt so ein Busch weg. Wie so eine Stichflamme, dann ist das nur noch Asche. Aber dieser Busch, der brannte und brannte und hat nicht aufgehört zu brennen. Lob den Herrn. Wie ist mit uns? Halleluja. Ja. Die Feuerflamme, ja, die brennt und wird nicht verzehrt. Der Busch wird nicht verzehrt. Und Mose ging hin, um nach dem Dornbusch zu sehen und zu sehen, warum er nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Tritt nicht näher heran. Also, es ist nicht dieser Gott, der jetzt kommt und ihn umarmt. Es ist nicht nur der Gott der Liebe. Er liebt natürlich den Mose. Aber er sagt, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen. Denn die Stätte, an der du stehst, ist heiliger Boden. Nicht, weil dieser Platz jetzt hier irgendwie geheiligt wurde. Nein, weil dort Gott gerade sich befand. Dort, wo Gott ist, da ist ein heiliger Boden. Ja? Und wenn Gott in der Gemeinde ist, dann ist das ein heiliger Boden. Ja? Dann ist es immer gut zu wissen, wenn ich zur Gemeinde komme, wenn ich in eine Gemeinschaft komme. Oder auch, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, im Gebet oder im Wort, dass ich weiß, es ist was Heiliges, das ich jetzt berühre. Ja? Da kommen wir noch drauf zurück. Und dieser Mose musste das, hat von Anfang an dieses gelernt. Ja, das ist ein heiliger Gott. Ja, hier muss, diesem Gott gebührt Respekt. Ja, vor dem ist es gut, wenn man sich auch fürchtet. Ja, und das brauchen wir. Das brauchen wir besonders in dieser Zeit, ja, wo viele Menschen alles so locker nehmen. Ja, in unseren Tagen. Ja, und dann möchte man als Christ auch immer nur die schönen Dinge hören. Ja, aber der Herr muss uns auch zeigen, wie, er muss uns sein heiliges Wesen zeigen. Denn niemand wird ihn sehen ohne die Heiligung. Und das ist eine Vorbereitung für seine Wiederkunft, für die Wiederkunft Jesu. Noch ein Beispiel. Simon Petrus, das ist jetzt im Neuen Testament. Und auch ein starker Eindruck. Wir hatten das vor kurzem auch hatten wir darüber Gemeinschaft in Berlin. Da war ich jetzt im letzten Wochenende. Lukas 5, Vers 8. Vielleicht kann es mal jemand von zu Hause, von den, was sage ich, den Bildschirmen mal vorlesen, wer es gerade hat. Lukas 5, Vers 8.
Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu den Knien und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Amen. Ja, Herr, ja. Gehe von mir hinaus.
Herr. Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist erstaunlich. Dieser Petrus hat mit Jesus zusammen kurz vorher in einem Boot gesessen. Und Jesus hat dort vom Boot aus an die Menschen am Ufer eine Botschaft gegeben. Er hat gesprochen zu den Menschen, zu der Volksmenge. Aber neben diesem Jesus, der da zur Volksmenge spricht, sitzt der Petrus. Und ich denke, niemand hat in dieser Zeit das besser mitbekommen, was der Herr gerade sagt. Niemand war näher dran an ihm und hat diesen Jesus reden hören und er hat ihn fasziniert. Ja, dieser Jesus, der ist, ja, was er sagt, das ist Leben. Das tut mir gut. Das gibt mir Licht. Und nach dieser Predigt sagt Jesus zu dem Petrus, komm, fahrt nochmal raus und macht nochmal einen Fischfang. Und der Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und ich würde normalerweise unter keinen Umständen jetzt nochmal rausfahren. Wir haben jetzt gerade die Netze sauber gemacht, die Netze geflickt. Ja, jetzt ist alles schon eingepackt. Ja, und wir sind fix und fertig, die ganze Nacht wach gewesen, gearbeitet. Und jetzt haben wir auch noch für dich da noch unseren Lautsprecherservice noch gemacht. Also irgendwann ist mal Schluss. Nein, der Petrus hat gesagt, auf dein Wort hin. Machen wir es nochmal. Okay, weil du sagst. Und das kommt nur daher, weil er jetzt Glauben geschöpft hat, dass wenn Jesus etwas sagt, dann ist es gut zu folgen. Und dann zieht er so viele Fische raus, dass zwei Boote drohen zu sinken. Zwei Boote können diesen Inhalt des Netzes nicht fassen. So viele Fische. So einen Fischzug hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Und der und dann sagt der Petrus, nachdem er das erlebt hat, sagt er, Herr, er fällt auf seine Knie und vor Jesus und sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Also ich hätte das nicht so, ich habe das erst nicht nachvollziehen können. Warum sagt er, ich bin ein sündiger Mensch? Er hätte doch sagen können, Herr, das ist ja grandios. Herr, du musst jedes Mal mitgehen zum Fischen. Ich könnte dich jeden Tag gebrauchen. Du sagst immer, wo ich hinfahren soll, um nochmal das Netz auszuwerfen. Und ich wäre gesegnet. Und ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Nee, er sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Weil, warum? Er hat gemerkt, er hat es hier nicht nur mit einem guten Prediger zu tun, mit einem guten Menschen zu tun, sondern hier, hinter Jesus verbirgt sich der Lebendige, der Heilige Gott. Und vor dem fällt Petrus nieder. Nicht nur Petrus, auch später der Saulus von Tarsus, Apostelgeschichte 26. Das kommt auch schon viel früher in Apostelgeschichte. Das ist es wird zwei, dreimal erwähnt, weil der Paulus auch seine Geschichte immer wieder erzählt. Auch vor Königen, vor dem König Agrippa. Vielleicht können wir das mal kurz lesen. Apostelgeschichte 26, 15 bis 18. Apostelgeschichte 26, Vers 15. Ich lese, ist vielleicht einfacher. Wir können nachher noch Gemeinschaft drüber haben. Machen wir mal Vers 14 schon. Als wir alle zu Boden fielen, Vers 13 ist noch besser, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Begleiter umleuchtete. Und als wir alle zu Boden fielen, hörte ich eine Stimme, die in hebräischer Sprache zu mir sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sagte, wer bist du, Herr? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich zum Diener und Zeugen dessen bestimme, was du von mir gesehen hast und worin ich dir noch erscheinen werde. Ja, und er sagt ihm jetzt auch, ich will dich herausnehmen von dem Volk aus dem und aus den Nationen, zu denen ich dich sende. Ja, um ihre Augen zu öffnen. Ja, das alles ging von Gott aus. Paulus schnaubte und wütete gegen die Gemeinden. Er war auf dem Weg nach Damaskus, wo es eine Gemeinde gab, die er gerne zerstören wollte. Er wollte das auffliegen lassen, dieses Nest, dieses christliche Nest da. Ja, die immer den Namen Jesus anrufen und sich versammeln. Ja, das ist ihm ein Dorn im Auge. Ja, er dachte, er tut etwas für Gott, wenn er diese Sekte ausrottet. Und auf dem Weg dorthin begegnet er dem lebendigen Gott. Und er wurde zu Boden geworfen. Ja. Und der Herr ist ihm erschienen. Ja. Er hat von vornherein Herrn kennengelernt, der groß ist, der heilig ist. Ja. Und er hat ihn auch gleich als Herrn angesprochen. Und der Herr hat ihn gebraucht. Deshalb hat er ihn berufen. Auch uns ruft Gott, ja, und er ruft jeden von uns mit einem heiligen Ruf. 2. Timotheus 1, Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Und nach der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ja, das ist Gnade. Und es ist ein heiliger Ruf. Er hat uns, jeden von uns berufen. Nicht nur berufen, sondern mit einem heiligen Ruf. Dieser Ruf ist ein heiliger Ruf. Ja, und dürfen nicht vergessen, wenn wir die Heiligkeit außer Acht lassen, dann bekommt unser Christenleben Schlagseite. Ja, wir dürfen auch nicht immer denken, ja, das geht alles automatisch. Der Herr heiligt mich automatisch. Das ist auch nicht richtig. Vieles macht der Herr, natürlich. Aber es braucht auch unsere Mitarbeit. Es braucht unsere Offenheit dafür. Lob den Herrn. Halleluja. Jeder einzelne von uns ist berufen worden. So wie der Petrus. Bei uns war es vielleicht nicht so spektakulär mit zwei vollen Booten mit Fischen. Oder wie bei Paulus, dass wir zu Boden geworfen werden und blind sind dann ein paar Tage lang. Aber der Herr hat uns mit einem heiligen Ruf berufen. Und nicht nur berufen. Wisst ihr, vor der Berufung kommt noch was anderes. Berufung, die findet in unserer Lebenszeit statt. Aber bevor der Berufung gibt es noch etwas. Und das sehen wir im Epheser Kapitel 1 sehen wir das sehr klar. Das ist ein wunderbares Kapitel, das nicht nur unseren Horizont beschreibt, sondern das viel weiter vorgreift. Und zwar bis in die vergangene Ewigkeit. Und da heißt es hier, Vers 3 und 4, 5, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. In den Himmeln, in Christus. Da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Wofür auserwählt? Dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Das ist seine Erwählung. Das war der Grund, warum er dich und mich ausgewählt hat. Ich war nicht heilig. Ich war nicht makellos. Ich bin es auch heute noch nicht. Aber der Herr hat mich auserwählt, dass ich makellos und heilig sein soll. Das ist erstmal wunderbar. Das ist Gottes Absicht. Das ist nicht jetzt meine Anstrengung. Oh, ich habe gesehen, Gott hat solche Anforderungen. Jetzt versuche ich, heilig zu werden. Nicht missverstehen. Wir sind hier nicht in einer Heiligungsbewegung, sondern wir sind in der Gemeinde. Ja, wo der Herr dabei ist, jeden von uns zum Ziel zu führen, uns gemeinsam als Gemeinde auch zu heiligen, zu reinigen, weiterzuführen in seinem Plan. Ist das nicht wunderbar? Ja, wie viele Christen beten, was wir da in Matthäus 6 lesen, wo die Jünger fragen, Herr, lehre uns, wie wir beten sollen. Und dann sagt der Herr zu ihnen, betet ihr so. Ja, das ist Matthäus 6, Vers 9. Folgende. Betet ihr so. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr beten sollt. Guck mal, worauf kommt es an beim Beten? Es ist nicht ein Muster, was man immer runterleiert, sage ich mal, oder immer wieder nachredet, ja, sondern das ist einfach eine Anleitung für das Gebet eines Christen. Da heißt es, betet ihr so, unser Vater in dem Himmel. Dein Name werde geheiligt. So fängt es an. Das heißt, wenn wir von Heiligung sprechen, hier im Neuen Testament sehen wir, das hat der Herr den Jüngern von Anfang an aufs Herz gelegt. Betet so, Vater, dein Name werde geheiligt. Wenn ich heute, was ich heute auch tue, ich bete, dein Name werde geheiligt. Ja, und es wird uns vor vielem bewahren. Es wird uns vor vielen, viel Schaden bewahren, wenn wir das im Herzen haben, vor Augen haben, dass wir so einen heiligen Gott haben, und er möchte, dass sein heiliger Name durch uns geheiligt wird. Ja? Dass sein Name nicht in den Schmutz gezogen wird durch seine Kinder. Ja? Vielleicht bist du ein ganz wunderbarer Mensch, aber dann hast du Kinder, die sind alles andere als wunderbar. Da wird dein Name nicht so sehr geheiligt. Deshalb, wir brauchen so ein Bewusstsein. Unser Gott, der hat ein Recht auf heilige Kinder, weil er ist heilig. Und diese ganze Welt um uns herum ist unheilig, ist gewöhnlich, ist verdorben, korrupt, ja, schmutzig. Aber Gott ist heilig. Das brauchen wir, so ein Gebet. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, ja, und so weiter. Da geht's noch weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ja. So fängt dieses Gebet an. Es geht nicht erst um unsere Bedürfnisse, sondern es geht um das Bedürfnis des Vaters. Ja, und unser Vater ist heilig. Ja, lob den Herrn. Und er hat viele Kinder. Halleluja. Jeder von uns ist ein Kind Gottes, wenn wir den Herrn Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir ja unser Herz ihm gegeben haben, wenn wir an ihn glauben und ihm folgen. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und wir können sagen, Abba, lieber Vater, Vater, heilige deinen Namen. Vater, ich möchte deinen Namen heiligen. Ich weiß nicht wie, aber ich möchte, dass du mich bewahrst, dass du mein Herz bewahrst vor allem Unreinen, vor der Sünde, vor der Welt. Ja, oh Herr, Vater, dein Name werde geheiligt. Das ist ein Anliegen. Und er beruft uns gemeinsam als ein heiliges Volk. Dazu lesen wir noch 1. Petrus 2, Vers 9.
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zu Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht.
Überhaupt ein wunderbares Kapitel hier. 1. Petrus, Kapitel 2. Wo wir schon am Anfang in Vers 1 lesen, legt nun ab. Da fängt die Heiligung an. Legt nun ab. Alle Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid, alles üble Nachreden. So das, was in der Welt eben so passiert, ja, unter Kollegen, unter Nachbarn und was weiß ich. Ja, man redet übereinander, ja, man weiß alles Mögliche über den anderen, ja, vor allem die schlechten Dinge. Aber das legen wir alles ab. Ja, wir brauchen nicht über Geschwister negativ zu reden. Ja, wir brauchen nicht einander was vormachen. Ja, keine Falschheit. Keine Bosheit, jemand noch was mitgeben. Oder wie man so schön sagt, noch was reinwürgen. Ja. Die Welt ist voll mit diesen Dingen. Das brauchen wir in der Gemeinde nicht. Lob den Herrn, das legen wir ab. Und es passt überhaupt nicht zu unserem Gott. Neid. Ja, dem geht so gut, mir geht so schlecht. Vergiss das. Nimm den Herrn. Ja, lass dir genügen. Und seid wie neugeborene Kinder. Ja, wir sind Kinder, neugeborene, und wir sollen wie neugeborene Kinder sein. Vielleicht bist du schon 70, 80. Die Bibel sagt zu dir, sei wie ein neugeborenes Kind. Auch wenn du nicht erst seit 4 Wochen zum Glauben gekommen bist, sei trotzdem noch wie ein neugeborenes Kind. Geschwister, das hält uns jung. Denke nicht, du hast schon so viel vom Herrn erfasst. Herr, ich möchte zu dir kommen, wie so ein kleines, durstiger Säugling. Ja, ich möchte einfach von dir mehr haben. Ruf ihn oft an. Komm zum Wort und trinke. Iss und trink den Herrn. Das hat eine Auswirkung. Ablegen und den Herrn genießen. Ja, uns auf ihn ausrichten lassen. Und dann kommen wir zu ihm und wir werden zusammen aufgebaut als lebendige Steine. Und dann heißt es, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Vers 5. Werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Ja, jeder von uns ist ein lebendiger Stein. Wenn wir so den Herrn kennen, sind wir lebendige Steine. Ja, die bereit sind, mit anderen aufgebaut zu werden. Ja, wenn wir so eine Beziehung zum Herrn haben, dass wir das Unreine, Unheilige ablegen, ja, und dass wir das, was Christus ist, anziehen, aufnehmen, uns damit befassen und zu ihm kommen als zum lebendigen Stein. Ja, dann werden wir aufgebaut als lebendige Steine. Und zu einer heiligen Priesterschaft, ein Haus und Priesterschaft. Ja, früher im alten Bund war das getrennt. Du siehst dort einen Tempel oder die Stiftshütte und dann siehst du die Priesterschaft. Aber wir werden gemeinsam aufgebaut zu einem heiligen Tempel und zu einer heiligen Priesterschaft. Ein geistliches Haus und eine heilige Priesterschaft. Ja, das ist wunderbar. Und dann heißt es hier in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation. Geschwister, das hört sich so an. Das ist, wir sind von oben geboren. Wir haben eine andere Herkunft. Wir sind nicht von der Welt. Wir haben dieses Leben der Welt abgelegt mit unserem Glauben und der Taufe. Und jetzt sind wir ein auserwähltes Geschlecht. Ja? Es gab früher immer so Fürstengeschlechter, gibt es ja heute noch, Adlige. Ja? Wir sind adlig, Geschwister. Wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind geadelt. Wir haben eine wunderbare Herkunft. Ja? Ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Das ist alles, so sieht Gott uns. Und da will er uns in der Praxis ganz hineinführen. Eine heilige Nation, eine heilige Nation. Ihr wisst, alle Nationen dieser Welt sind unheilig. Selbst wenn manche sich auf die Fahnen schreiben, Gott mit uns oder wenn viel über den Glauben oder über Gott gesprochen wird. Aber diese Welt ist nicht hier gibt es nirgends eine heilige Nation. Die heilige Nation ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Gemeinde des heiligen Gottes. Eine heilige Nation. Ein Volk zum Eigentum. Ja, Volk zum Eigentum. Wir gehören dem Herrn. Wem gehörst du? Ja? Ist da ein Priester, ein Levit im alten Bund, der hatte kein eigenes Land. kein Erbteil. Wie die anderen Stämme. Ja? Sondern, ja, ihr Erbteil ist der Herr. Amen. Wer ist dein Erbteil? Halleluja. Der Psalmist sagt mal, mir ist das Los auf liebliches Land gefallen. Ja, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Halleluja. Gott ist mein Erbteil. Ja, da könnte man noch viel drüber sagen, wollen wir aber jetzt uns ein bisschen einschränken. Eine heilige Priesterschaft. Das ist wunderbar. Ja, wenn wir in der Gemeinde zusammen dienen, sei dir immer bewusst, du dienst hier unter anderen heiligen Priestern. Und es ist immer auch ein Anspruch, ja, der da im Raum steht. Der Vater ist heilig und seine Diener und seine Kinder sind auch heilig. Ja, das sagt der Kolosser. Wenn wir jetzt wir könnten viele Bibelstellen uns anschauen. Ich habe jetzt da nur ein paar rausgegriffen. Das ist zum Beispiel Kolosser 1, Vers 2. Kolosser 1, Vers 2. So. Da heißt es, den Heiligen in Kolosse. Also Paulus schreibt einen Brief zusammen mit Timotheus an die Heiligen in Kolosse und treuen Brüdern in Christus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ja, er schreibt an die heiligen Brüder. Er sieht die Brüder in Christus als Heilige. Das müssen wir alle lernen. Sollen wir alle lernen. Und vielleicht ist es noch krasser, würde ich mal sagen, im ersten Korintherbrief. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 2, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus an jedem Ort anrufen, ihres und unseres Herrn. Also Paulus beginnt seinen Brief, indem er die Geschwister dort, die Brüder und Schwestern, als Heilige anspricht. Amen. Ja, er sieht nicht gleich ihre Fehler. Das taucht dann schon im Lauf des Briefes auf. Da gab es einiges, was man ansprechen musste. Und wir wissen, da gab es gravierende Dinge sogar. Und trotzdem fängt Paulus nicht mit einer Rüge an, sondern mit diesem Bewusstsein, das sind meine heiligen Geschwister. Auch wenn sie momentan in einem nicht so guten Zustand sind. Es sind Heilige in Korinth. Die Geheiligten in Christus Jesus. Das ist grundsätzlich so, dass wir als Christen erstmal Heilige sind. Die Bibel immer wieder, ganz, ganz viele Stellen in der Schrift, kannst du mal nachgucken, wie oft da steht Heilige. Ja, ob das in den Briefen, in dem Paulusbrief, im Hebräerbrief, immer wieder die Heiligen, von den Heiligen ist die Rede. Lerne das, die Heiligen, die Geschwister in der Gemeinde als die Heiligen. Nicht nur zu benennen, zu bezeichnen, sondern auch so zu sehen. Ja, da muss Gott uns auch Augen dafür öffnen. Ja, können wir vielleicht kurz noch in den Epheserbrief reingucken. Das ist Epheser 1, Vers 17 betet Paulus, ja. Er dankt für die Heiligen und er gedenkt an sie mit in seinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn völlig zu erkennen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und die Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Dafür brauchen wir einen Blick. Und das sehen wir nicht gleich auf Anhieb. Ja, wir sehen immer, das ist, so sind wir groß geworden, so sind wir sozialisiert, dass wir beim anderen immer gleich die Fehler sehen. Aber in der Gemeinde ist es andersrum. Wir sehen einander in Christus. Ich möchte gerne sehen den Reichtum in den Geschwistern. Und das können wir, ja, das ist eine Übung. Ja, es ist nicht nur, ja, ich sehe es halt nicht. Nein, wenn du es nicht siehst, dann musst du wie Paulus auf die Knie gehen und sagen, Vater, zeig mir den Reichtum in den Heiligen. Ich sehe ihn nicht. Vater, öffne mir die Augen. Kann man auch mal so beten. Ja, manchmal ist wirklich vielleicht für dich nicht viel zu sehen. Mann, der Herr kann uns die Augen öffnen. Lob den Herrn. Ja. Und das eine ist, dass der Herr uns abgesondert hat. Ja, deshalb durch den Glauben und die Taufe, nicht nur durch Glauben und Taufe, sondern einmal sagt sogar der Paulus im Galaterbrief, vielleicht, das müssen wir noch lesen, Galater Kapitel 1. Dann heißt es in Vers 15, oder? Ja. In Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja, so eine Haltung, ja. Von Mutterleib an hat Gott uns ausgesondert. Das ist nicht nur die Erfahrung von Paulus, sondern wenn wir mal wirklich zurückschauen und unser Leben vielleicht mal ganz kurz Revue passieren lassen. Wir sollen ja nicht zurückschauen eigentlich, wenn wir am Flug stehen, ja. Aber wir können doch einfach mal überlegen, wo kommen wir her? Was hat Gott alles in unserem Leben gemacht? Ja, wo hat er mich überall herausgerettet? Wovor hat er mich schon bewahrt? Ja, das ist Gottes Souveränität. Ja, ich kann nur sagen, es ist einfach von Gott so geführt worden. Ja, Gott hat mich von Mutterleib an ausgesondert. Ja, selbst die Schwierigkeiten, die ich erlebt habe, selbst die, wo ich denke, da hat mir jemand den Stein in den Weg gelegt oder da sind Dinge schiefgelaufen, das hätte nicht sein müssen, trotzdem im Nachhinein. Es ist alles zu Gottes Herrlichkeit. Ja, und es hat uns allen gedient. Es ist unser Segen. Ja, berufen von Mutterleib an. Ja, auserwählt und berufen. Jeder von uns. Ja. Und er hat uns ausgesondert. Und er hat uns zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist er uns begegnet. Und wir haben ihn aufgenommen. Und jetzt sind wir da in diesem Bereich. Ja, herausgerettet aus der Welt. Heraus aus der Gewalt der Finsternis, in das Reich des Sohnes versetzt.
Amen.
Und dort, was passiert dort? Dort werden wir nicht nur von der Position her woanders hingebracht, ja, in einen anderen Bereich versetzt, sondern von unserem Wesen her werden wir verändert. Ja. Und das nennt die Bibel die Heiligung. Ja. Und es gibt für die Heiligung auch verschiedene Begriffe, ja, die im Grunde den gleichen Vorgang von verschiedenen Perspektiven zeigen. Einmal heißt es, wir werden erneuert, ja. Wir werden erneuert in unserem Denken, ja. Es ist zum Beispiel Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Ja, dass wir nicht dieser Welt gleichförmig werden. Ja, wir sind aus der Welt rausgerettet und haben trotzdem noch weltliche Gedanken. Ja, wir haben trotzdem noch irgendwelche weltlichen Denkmuster und Verhaltensweisen. Und davon will der Herr uns befreien und reinigen und heiligen Und in der, im Römerbrief heißt das an dieser Stelle erneuern. Ja. Oder in Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, wir alle werden, die wir das Angesicht des Herrn, mit aufgedecktem Angesicht den Herrn, die Herrlichkeit des Herrn schauen, wir werden umgewandelt. Ja, es ist eine Transformation, Umwandlung, Metamorphose. Ja, da passiert was, ja. Das mit dem Begriff Metamorphose kennen wir aus der Biologie. Da hast du eine Raupe, manchmal ist es sogar eine schöne Raupe. Manche Raupen haben Stacheln und sind ein bisschen giftig. Andere Raupen sind wie so eklige Würmer. Aber wenn sie dann sich verpuppen und die Metamorphose abgeschlossen ist, dann schlüpft plötzlich so ein schöner Schmetterling daraus und er fliegt davon. Geschwister, das ist genau so, in dieser Art, das will der Herr uns verändern. Ja. Es soll etwas Herrliches, es wird etwas Herrliches herauskommen, wenn wir dem Herrn Raum geben, dass er uns verändern kann. Das ist wunderbar. Umwandeln, umgewandelt in sein Bild. Und das ist die Heiligung. Ja. Halleluja.
Amen.
Ja, deine Eltern haben früher gedacht, ja, aus dir wird nichts. Und irgendwann hast du den Herrn aufgenommen und dann hast du dein Leben sortiert und du hast durch Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft mit dem Herrn, durch die Gemeinde. Und nach ein paar Jahren besuchst du wieder deine Eltern sind voll platt. Was ist aus dem geworden? Ganz anders. Ein neuer Mensch.
Halleluja.
Ja. Und so, und das hört nicht auf, dieser Prozess. Ja? Da sind wir drin. Und der ist nicht abgeschlossen. Gell? Es heißt in Offenbarung, ganz am Ende, da gibt es nur noch den Hinweis oder die Anweisung. Also wer unrein ist, der verunreinige sich weiterhin. Mach gerade weiter. Und der Heilige, das ist wunderbar, der Heilige sich weiterhin oder werde weiterhin geheiligt. Im letzten Kapitel in der Schrift, ganz am Ende, letzte Seite. Das ist das Fazit. Das ist am Ende, worauf wir achten müssen, weil diese Zeit ist eine, die wird immer mehr, immer ungerechter werden. Ja, und da wird die Liebe in vielen erkalten. Gell? Aber unser Herz, unsere Liebe für den Herrn soll weiter brennen. Und das passiert, indem wir weiter auf diesem Weg der Heiligung mit ihm zusammenwirken, ja, mit ihm gehen, Herr Jesus. Ja, ja, und dann gibt's noch den letzten Abschnitt. Die Gemeinde ist heilig. Ja, überall oder an vielen Stellen, wo die Gemeinde erwähnt wird, heißt es ein heiliger Tempel im Herrn. Ja, wir werden aufgebaut zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Ja, Epheser Kapitel 2. Oder in Epheser 5, dort sehen wir die Gemeinde als die Braut Christi, die geheiligt wird, ja, durch das Wasserbad im Wort. Alles an der Gemeinde soll dem Wesen des Herrn entsprechen. Deshalb können wir manche Dinge gar nicht einfach machen, nur weil wir es gut finden. Ja? In meiner Seele finde ich manches gut und würde es gern für den Herrn machen. Aber ich möchte lieber ein bisschen ein Gespür dafür haben, was zum Herrn passt, was ihm entspricht. Ja? Das ist auch ein Aspekt der Heiligung. Ja? Herr Jesus, ja, alles Unheilige muss vom Herrn behandelt werden. Das werden wir in der Gemeinde erleben. Ja, je länger du mit in der Gemeinschaft im Leib bist, wirst du an dir selber merken, dass du eigentlich gar nicht dazu passt. Das heißt, du musst immer wieder bist du unter dieser Herausforderung, zum Herrn zu gehen. Herr Jesus, ich brauche dich hierfür. Herr, mit diesem Bruder komme ich nicht klar. Herr, behandle mich. Nicht behandle diesen Bruder, behandle mich, Herr. Gib mir die richtige Art und Weise, mit ihm umzugehen. Gib mir ein Herz, das ihn trotzdem liebt. Ja, wir brauchen so eine Haltung, dass wir nicht, dass wir dem Herrn nicht ausweichen, wenn er an uns arbeiten will. Ja, das werden wir erleben, auch wenn wir schon lange mit dem Herrn gegangen sind. Ja, ein Petrus war eigentlich der, man kann sagen, der Anführer unter den Jüngern. Und er hat eine hohe Stellung gehabt unter den damaligen Gemeinden. Und doch hat er an einem bestimmten Punkt einfach den Herrn nicht richtig, nicht angemessen repräsentiert. Er hat dort mit jüdischgläubigen Christen gegessen. Eigentlich hat er auch mit den heidnischen Gläubigen gegessen, aber weil er ja gesehen hat, dass es keinen Unterschied gibt. Aber dann kommen welche aus Jerusalem, die sehr für das Gesetz sind und die dann auch diese Trennung zwischen Heiden und Juden praktiziert haben. Und dann hat der Petrus dort mit denen dann mitgemacht, hat er sein Fähnchen nach dem Wind gehängt. Und da kommt Paulus dazu und sieht das und widersteht ihm ins Angesicht, heißt es da, Galaterbrief. Ja, weil das ist nicht richtig. Ja. Entweder wir sind fürs Gesetz, ja, oder wir sind für Christus. Und wir dürfen nicht verwechseln. Heiligung heißt nicht gesetzlich sein. Heiligung heißt das Wesen des Herrn gewinnen. Ja. Das hat mit gesetzlich sein nicht viel zu tun. Ja. Wir sollen aber trotzdem mit dem Herrn genau sein, mit dem Herrn umgehen und den Herrn in allen unseren Lebenslagen ernst nehmen. Ja, lob den Herrn. Die Gemeinde soll dem Herrn entsprechen. Und der Herr behandelt alles, was nicht in die Gemeinde passt. Und der Herr heiligt und reinigt seine Gemeinde. Durch das Wasserbad im Wort. Ja, Geschwister, wenn wir nicht ins Wort gehen, da kann der Herr gar nichts ansprechen. Ja, wenn ich nur einmal in der Woche in die Bibel schaue, Geschwister, wie willst du da geheiligt werden? Wir brauchen so einen regelmäßigen Umgang mit dem Wort. Dann stößt du immer wieder auch auf Stellen, die dir nicht gefallen. Und genau die brauchst du. Genau die brauche ich. Ich kenne viele Stellen auswendig, die mir gut gefallen. Ich möchte umso mehr auch Stellen vom Herrn mir zeigen lassen und annehmen. Bibelstellen und Wahrheiten und ja, das Wort vom Herrn ernst nehmen. Amen. Auch wenn es mir nicht gefällt, weil das ist das, was mich nachher verändert. Ja. Manchmal muss man was hören, was einem nicht gefällt, damit sich was tut. Lob den Herrn. Ja, müssen wir alle, der Herr muss uns dahin bringen. Der Herr heiligt und reinigt seine Gemeinde. Ja, und am Ende werden wir in Offenbarung sehen, was dort auch noch ist. Das ist jetzt Zukunftsmusik, sage ich mal. Du siehst das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen. Amen. Bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und können wir ganz kurz mal vielleicht aufschlagen. Das ist Offenbarung 21. Vers 19. Er brachte mich, oder erst Vers 8, Vers 9 heißt es, dieser Engel, der redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Amen. Seht ihr, ich will dir die Braut zeigen. Und wir sehen auch, dass die Gemeinde als Braut bezeichnet wird. Und hier sieht man die fertige Braut, die vollendete Braut. Die letztgültige Fassung der Braut, sage ich mal. Kommt her. Ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er brachte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige, Betonung jetzt heute Abend, heilige Stadt Jerusalem. Aus dem Himmel von Gott herabkommen. Ja? Also, was kommt da vom Himmel herab? Eine Stadt. Das heißt, eine aufgebaute Stadt. Ein aufgebautes Ganzes, ein Bauwerk. Ein fertiges Bauwerk. Amen. Ja, voller Herrlichkeit, aus Gold, durchscheinend, ja, wunderbar. Aber sie hat zwei Haupteigenschaften. Es heißt, das neue Jerusalem, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Amen. Das widerspricht sich nicht. Ja. Dieses neue Jerusalem heißt deshalb neues Jerusalem, weil es neu ist. Weil Gott es neu macht. Und es ist jeden Tag neu. Es ist immer neu. Es wird ewig neu sein. Vieles, was heute neu ist, ist morgen schon alt. Aber Gott ist immer neu. Der lebendige Gott ist immer neu. Und er ist immer heilig. Deshalb ist die Stadt, die zu ihm passt, die ist immer neu. Dort wird ein neues Lied gesungen. Halleluja. Wir haben zurzeit Probleme mit Singen. Gell? Es ist nicht so einfach, unter diesen gegebenen Umständen mal richtig den Herrn zu loben, den Mund zu öffnen. Und ja, ich bete, dass das alles sich mal möglichst rasch auch wieder so ändert, dass wir das wieder können. Aber ein neues Lied, das heißt, Sie haben eine neue Erfahrung, sind immer neu direkt am Herrn. Mhm. Da ist es immer neu und heilig. Mhm. Lob den Herrn, die heilige Stadt. Amen. Ja, da wird nichts Unreines hineinkommen. Das lesen wir im Offenbarung. Schaut es hin. Keine Unzüchtigen. Ja, keine Zauberer, keine Hunde. Ja, Hunde jetzt im geistlichen Sinn natürlich. Kommt nichts hinein, was unrein ist. Das ist wunderbar. Da gibt's Tore außenrum. Perlentore. Wir sind verschlossen für alles Unreine. Und offen für alle, die Gott lieben. Ja, die Gott annimmt. Lob den Herrn. So eine Stadt. Und es beginnt schon heute in der Gemeinde. So viel noch kurz zum Abschluss.